Liebe Freunde, zwei Männer sitzen im Gasthaus und haben zu Mittag gegessen. Es kommt der Kellner zum Kassieren und fragt den Ersten, was hatten Sie? Sagt er, ein Bier und ein Schnitzel. Und sagt er zum Zweiten, was hatten Sie? Da sagt er, ich hatte Hunger und Durst. Um eine Frage richtig zu beantworten, da muss man sie erst mal richtig verstehen, zumindest richtig verstehen wollen. Und von der richtigen Beantwortung bestimmter Fragen hängt ja im Leben eine ganze Menge ab. Im Fernsehen kriegt der den großen Preis, der am meisten weiß. Also zum Beispiel die Frage, was wissen Sie über die Umweltverschmutzung der Meere? Antwort, ich habe neulich eine Dose Ölsardinen aufgemacht. In nur Öl, alle Fische tot. Im Examen, da entscheiden deine Antworten darüber, was beruflich aus dir wird. Und da helfen dir dann nicht mehr solche flotten Sprüche, also lieber eine 5 in Mathe als überhaupt keine persönliche Note, sondern da geht's zur Sache. In der Partnerbeziehung, da entscheidet auch deine Antwort, was aus euch beiden mal wird. Denn irgendwann kommt ja mal der Tag, an dem dir dein Partner die Frage stellt, die eine, die entscheidende Frage, auf die alles ankommt, nämlich die Frage, liebst du mich? Das ist auch die Frage, die Jesus dir stellt, die er dir heute stellt und die er dir heute durch mich stellt. Also ich frage dich jetzt mal, liebst du Jesus? Ich weiß natürlich, dass viele von euch jetzt denken, also so kann man das doch nicht sagen und so direkt kann man doch nicht nach sowas fragen. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich habe in meinem Leben eine ganze Menge Fehler gemacht. Und ein Fehler war zum Beispiel, dass ich diese Frage manchen Leuten nicht gestellt habe. Ich habe zum Beispiel zu tun gehabt mit Vikaren in der Ausbildung. Ein Vikar, das ist so ein Zwischending zwischen Theologiestudent und Pfarrer. Also so eine Art theologischer Teenager. So eine Mischung aus kreativen Chaoten und autoritärer Amtsperson. Und ich habe mit diesen jungen Männern viel diskutiert. Ich habe denen viele Fragen gestellt. Ich habe gesagt, warum wollen sie überhaupt Pfarrer werden? Was haben sie für eine Vorstellung, wenn sie später mal Pfarrer sind? Was wollen sie denn dann ihrer Gemeinde als Hauptsache machen und so? Aber die Frage, die eine, die entscheidende Frage, ohne die keiner Pfarrer sein kann, die, worauf es ankommt, die habe ich nicht gestellt. Denn wenn ich diese gebildeten und gut ausgebildeten und manchmal auch eingebildeten Theologen gefragt hätte, lieben Sie Jesus? Da hätten die vielleicht gelächelt, vielleicht ein bisschen unsicher auf ihrem Sitz hin und her gerutscht. Wäre denen peinlich gewesen. Und die hätten sie mir gesagt, also so geht das nicht. Und das ist mir zu fromm und das ist mir zu einfach. Das ist mir zu pietistisch, das kann man doch so nicht sagen. Also so direkt kann man sowas nicht fragen. Ja, warum eigentlich nicht? Erstens mal ist es doch eine ganz einfache Frage, die man doch durchaus beantworten kann, selbst wenn man Theologie studiert hat. Und zweitens hat Jesus auch diese Frage gestellt. Und zwar gleich dreimal, und zwar dem Petrus, das war sein engster Mitarbeiter. Der war ja nicht irgendwer. Wer war Petrus? Petrus war von Haus aus ein Fischer, Pfoten wie so eine Flunder, hartnäckig wie eine Schildkröte. Der hatte ein Temperament wie eine Kaulquappe, aber eine Seele wie ein Goldfisch. Und zudem sagt Jesus eines Tages, folge mir nach. Das war das erste Wort, was er von Jesus gehört hat. Und dieses eine Wort genügte, der Mann steht auf und geht mit Jesus, lässt alles stehen und liegen und zieht jetzt 3 Jahre lang mit 11 anderen jungen Männern mit Jesus durch das Land. Die anderen, die hielt er für Versager und sich selbst hielt er für den Größten. Und als die Geschichte mit Jesus anfing, brenzlig zu werden, da hat er erstmal großfressig behauptet, und wenn die anderen alle dich verlassen, also ich ganz bestimmt nicht. Und er hat nicht nur solche großen Reden geschwungen, der hat auch dann, als das Verhaftungskommando kam, ein Schwert geschwungen. Hat als einziger Widerstand mit der Waffe geleistet. Ich meine, das war ja immerhin was. Und als sie dann Jesus den Schauprozess gemacht haben, da hat er im Hof des Gerichtsgebäudes rumgelungert, um Jesus möglichst nahe zu sein. Ich meine, sich so weit vorzuwagen, das war ja schon was. Aber dann klappt er zusammen. Und ausgerechnet aus Angst vor einer Frau. Der Petrus, der ist nicht von der Stasi verhört worden. Der wurde nicht von seiner Familie getrennt, wie hunderttausende Christen in den letzten Jahrzehnten. Der wurde nicht in ein Straflager gesteckt, wie Millionen andere Christen in Russland, in China, in Kambodscha und solchen Ländern. Der wurde nicht jahrelang in der unterirdischen Zelle gehalten, wie manche Christen in Rumänien zum Beispiel. Der wurde nicht gefoltert, der wurde nicht nervös gemacht durch Licht in der Nacht, wenig zu essen, gemeine Folterung des Leibes und der Seele. Wie das ungezählte Christen über sich haben ergehen lassen, bis sie entweder umgefallen sind oder eben in den Tod gegangen sind, ohne Jesus Christus abzuleugnen. Beim Petrus war das nicht so. Bei dem genügte schon die Bemerkung einer Scheuerfrau, um ihn zur Leugnung seines Glaubens zu bringen. Im Gerichtsgebäude hatten sie so eine kleine Raumpflegerin angestellt und als sie gerade mal mit dem Mülleimer zur Türe rausmarschiert, sieht sie den Petrus und sagt, hören Sie mal, Sie waren da auch dabei bei der Jesus-Truppe. Und da lässt der Petrus die Luft ab wie so ein Luftballon, in den ein kleiner Junge mit einer kleinen Spitzennadel reingestochen hat. Da sackt der große Petrus zusammen und leugnet. Jesus nie gehört. Er wird ein zweites Mal gefragt, er leugnet wieder. Und als sie ein drittes Mal zu ihm sagen, du warst da auch bei den Jesus People, da vergisst er alles, was er in 3 Jahren gelernt hat. Er vergisst seine gute Erziehung. Er fällt zurück in die rüde Sprache seiner vorchristlichen Zeit, fängt an zu fluchen wie so ein Hochseefischer und sagt, nur Gott, verdamm mich noch einmal, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Den Menschen. Der nennt Jesus noch nicht mal bei seinem Namen. Stell dir mal vor, einer sagt zu mir, du gehörst doch, bist doch auch bekannt mit Wolfgang Tost. Und ich würde sagen, was, den Menschen kenne ich nie. Ist doch eine fiese Gemeinheit, wenn man seinen Kumpel verleugnet, so tut, als ob man den nie kennengelernt hätte. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wer Jesus für Petrus gewesen ist. Sein Freund, sein Meister, von dem hatte er mal gesagt, du bist der Sohn Gottes. Davon ist nichts mehr da. Alles vergessen, alles Asche. Petrus verleugnet, der ist der absolute Versager. Vom hohen Ross seiner Überheblichkeit fällt der runter in das tiefste Loch seines Lebens. Das ist der totale Abfall von Jesus. Ich kenne diesen Menschen nicht. Als Jesus gekreuzigt wird, ist der Petrus nicht dabei. Als er beerdigt wird, ist der Petrus nicht dabei. Und jetzt, ein paar Tage später, da ist er wieder dabei, in seine alten Berufswelt zurückzukehren. Als Fischer. Er ist zum See Tiberias gegangen und dort will er wieder fischen. Und da kommt Jesus zu ihm, direkt zu seinem Arbeitsplatz. Es ist die erste intensive Begegnung des Auferstandenen, der aus dem Grab rausgekommen ist, mit diesem so tief gefallenen Petrus. Der absolute Sieger trifft auf den absoluten Versager. Der Petrus, der kann sich jetzt an allen 5 Fingern abzählen, was jetzt losgeht. Jetzt wird Jesus zu ihm sagen, du bist eine Pfeife. Du hast versagt, du hast mich enttäuscht. Hier hast du dein Parteibuch und die Papiere, du bist entlassen. Zwischen uns ist alles aus. Aber Jesus tut nie das, was zu erwarten ist. Sondern der tut immer das Ungewöhnliche, genau das, was gerade nicht erwartet wird. Zum Beispiel, als sie ihn zum König machen wollen, da macht er nicht mit, sondern macht sich davon. Als sie ihn ans Kreuz hängen, gibt er nicht auf, sondern vergibt seinen Mördern. Als sie ihn ins Grab legen, haben sie ihn nicht lahmgelegt, sondern er steht wieder auf. Und als er jetzt Petrus begegnet, da macht er dem keinen Vorwurf, sondern er macht ihm eine Liebeserklärung. Er fragt ihn nicht nach seinem Versagen von vorgestern, sondern nach seiner Liebe von heute. Johannesevangelium Kapitel 21, Vers 15. Und als sie nun gegessen hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Jesus tut hier nicht so, als ob gar nichts gewesen wäre. Der wischt das Versagen des Petrus nicht einfach vom Tisch. Der schludert nicht einfach so über seine Sünde weg. Im Gegenteil, Jesus nimmt sie unheimlich genau. Der nimmt den Petrus hart ran. Aber nicht so auf die plumpe Tour, wieso hast du versagt und wieso bist du nicht linientreu gewesen? Oder was noch blöder ist, was hast du dir dabei gedacht? Das ist ja die Frage, die immer Eltern und Lehrer stellen, wenn einer der Schule irgendwelchen Mist gemacht hat. Jesus stellt nicht solche idiotischen Fragen. Der stellt das anders an, dezent, aber deutlich. Er spricht das Versagen des Petrus nicht einfach aus, aber er spricht es dreifach an. Und schon bei dem ersten Wort, was Jesus sagt, da weiß der Petrus Bescheid. Denn Jesus redet ihn hier nicht an mit Petrus, das war ja der Name, den Jesus ihm nach seiner Bekehrung gegeben hat, sondern er redet ihn mit seinem alten Namen an, Simon, Sohn des Johannes. So hieß er vor seiner Bekehrung, als er noch kein Kind Gottes gewesen ist. Und wenn Jesus ihn hier so anredet, dann heißt das, mein lieber Mann, mit dir muss ich noch mal ganz von vorne anfangen. Mit dieser Anrede Simon ist das ungefähr so, wie wenn meine Lehrer zu mir Theodor gesagt haben. Also eigentlich, nach meinem Ausweis jedenfalls, da heiße ich Theodor. Und mich haben schon immer alle Theo genannt. Aber wenn mein Lehrer zu mir gesagt hat, Theodor, also da wusste ich, da war was im Busch, das war Alarmstufe Nummer 1. Da war ich bei irgendeiner Unbotmäßigkeit erwischt worden. Und wenn Jesus hier sagt, Simon, Sohn des Johannes, wenn er also hochoffiziell wird, da will er damit klar machen, Sünde, deine Sünde, das ist eine offizielle Sache und die erledigt sich nicht so von ganz alleine. Sondern sowas muss offiziell erledigt werden. Sünde ist Trennung von Gott. Und diese Trennung, die hatte der Petrus offiziell und öffentlich vollzogen, indem er sich von Jesus losgesagt hat. Viele Menschen nehmen viele Sünden viel zu leicht. Jesus nimmt jede Sünde sehr ernst, blutig ernst. Der verblutet am Kreuz in aller Öffentlichkeit. Es ging nicht anders. In der Bibel heißt es, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Da musste erst mal einer sterben, um den Schaden der Menschheit und die Sünde des Petrus und deine Sünde aus der Welt schaffen zu können. Und wenn Jesus ihn hier ganz offiziell mit seinem alten Namen Simon anredet, da möchte er schon mit diesem ersten Wort in dem Petrus eine Sehnsucht wecken. Nämlich die Sehnsucht nach Vergebung, nach Befreiung von der alten Schuld, nach einem neuen Leben, nach Heil. Viele Menschen, die sich Christen nennen, die haben diese Sehnsucht nie verspürt. Eben weil sie den Ernst der Sünde überhaupt noch nicht begriffen haben. Sünde ist doch keine Panne. Sünde ist eine Katastrophe. Sünde ist Selbstmord, das ist Selbstausschließung von Gottes Reich. Sünde ist die Eintrittskarte in die Hölle. Das ist der Garantieschein für ewige Verlorenheit. Und auch hier in diesem Gottesdienst sitzen immer wieder Menschen, die ihre Verlorenheit noch nie erkannt haben. Für diese Menschen ist ja dieser Gottesdienst. Und Gott sei Dank ist dieser Gottesdienst immer wieder für solche Menschen der Punkt gewesen, wo sie diese Verlorenheit erkannt haben. Und wo sie ihre Schuld sich von Jesus haben vergeben lassen und wiedergeboren wurden, ein neues Leben angefangen haben. Ich höre manchmal von Leuten, die mir nach Jahren, nach Jahrzehnten eine Postkarte schicken oder schreiben, dass ihr Glaubensweg hier in diesem Gottesdienst angefangen hat. Vor ein paar Tagen hat mir einer geschrieben, der war mal zur DDR-Zeit hier drin, das war ein Blinder. Der war damals, der war richtig blind. Der war aber auch geistlich blind. Der war FDJ-Mitglied und Atheist. Und der hat hier zum ersten Mal von Gott gehört. Und heute ist er ein Christ, der in der christlichen Gemeinde lebt. Das ist der Sinn dieses Gottesdienstes, dass in denen, die hier sind, dass in euch, dass in dir eine Sehnsucht entsteht. Eine tiefe Sehnsucht nach Vergebung und einem neuen Leben. Und diese Sehnsucht möchte ich in dir wecken und deswegen frage ich dich jetzt. Weißt du, dass du durch deine Sünde vor Gott verloren bist? Fürchtest du dich vor der Hölle? Leidest du unter deiner Schuld? Schämst du dich für deine Sünden? Weißt du, dass nur Jesus dich vor der Hölle retten kann? Und dass der dich in den Himmel bringen will? Hast du Jesus schon darum gebeten, dich zu retten? Sehnst du dich nach Rettung und nach Vergebung? Dann komm doch. Und dann gib doch Jesus dein Leben, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing. Der erwartet dich jetzt mit ausgebreiteten Armen. Jesus sagt zu dem Petrus zunächst nicht, hast du mich lieb? Sondern er sagt, hast du mich lieber als die anderen? Das ist eine diskrete, aber unüberhörbare Anspielung auf die Szene, als der Petrus wie so sieggewohnter Boxer sich aufgespielt hat mit dieser angeberischen Behauptung, und wenn die alle versagen, also ich kann es bestimmt nicht. An diese Arroganz, als er sich für besser hielt als andere, erinnert ihn Jesus hier mit der Frage, hast du mich mehr lieb als die anderen? Und das Dritte, wodurch Jesus den Petrus an seine Schuld erinnert, er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Er geht sozusagen mit seinem Jünger die Stationen seiner Sünde nochmal durch. Und er erspart ihm nicht, jeden falschen Schritt nochmal nachzuerleben. Der Petrus begreift, Jesus war zwar gar nicht dabei, als er ihn verleugnet hat, aber der weiß alles. Jesus wusste es ja schon vorher. Der wusste alles über Petrus und der weiß auch alles über dich. Ob deine Sünde, wie beim Petrus, erst ein paar Tage oder Stunden zurückliegt oder Jahre, das spielt keine Rolle. Jesus weiß Bescheid. Kein Mensch weiß, was und wie oft du gesündigt hast. Du hast es vielleicht selber schon vergessen. Aber Jesus weiß es. Und deswegen ist er ja auch der Einzige, der dir deine Sünde bewusst machen kann. Nämlich durch seinen Heiligen Geist. Jesus überführt hier den Petrus Punkt für Punkt seiner Schuld. Aber er macht es nicht, indem er den nach seiner Schuld fragt, sondern indem der den nach seiner Liebe fragt. Petrus, hast du mich lieb? Wer so fragt, der liebt den anderen. Niemals wird dir jemand, dem du unsympathisch bist oder verhasst oder gleichgültig, der wird dir niemals diese Frage stellen. Wenn du in den Bus steigst und einen anrempelst und dem auf die Füße latschst, da sagt er bestimmt nicht zu dir, hören Sie mal, haben Sie mich lieb? Der denkt was ganz anderes. Sondern wenn dich jemand fragt, liebst du mich, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass er dich schon liebt. Schon bevor du eine Antwort gibst. Die Frage, liebst du mich, ist in Wirklichkeit eine Liebeserklärung. Wenn also Jesus den Petrus hier fragt, liebst du mich, dann will er ihm damit erklären, ich jedenfalls habe dich lieb. Nach wie vor. Und ich will, dass es wieder gut ist zwischen uns beiden. Jesus liebt dich und er möchte, dass es wieder gut ist zwischen dir und ihm. Stell dir das mal vor. Er will das, obwohl er dein Versagen kennt. Der weiß alles von dir, was die anderen hier alle nicht wissen. Was deine Mutter nicht von dir weiß, was deine Freundin nicht weiß, der kennt sogar die Gedanken, die nur du alleine in deinem Schädel gedacht hast. Was du schon alles gemacht hast. Der kennt deinen Neid auf deine Klassenkameraden, deinen Hass auf deine Eltern, deine Ausreden, deine Heuchelei, deine elende Feigheit, deine ganze Erbärmlichkeit, deine Gottlosigkeit, kennt der alles. Und er liebt dich trotzdem. Der liebt dich so, wie du bist, aber er möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist. Er möchte aus dir einen neuen Menschen machen. Kannst du dir sowas vorstellen? Das kann man sich eben nicht vorstellen. Das übersteigt ja jede Vorstellung. Aber Liebe läuft ja nicht über die Vorstellung, über den Verstand. Die läuft ja über das Herz. Also frage ich dich jetzt, Hand aufs Herz, hast du Jesus lieb? Es geht hier nicht um Gefühle. Wenn es um Gefühle geht, da genügen ein paar Bier und da gehst du auf den Rummel und machst mal ein paar Runden mit der Berg- und Talbahn. Da kannst du dich dort befriedigen. Nein, es geht hier um die ganz nüchterne Frage. Kannst du ohne Jesus überhaupt sein? Was bleibt denn von dir übrig, wenn von deinem Leben Jesus abgezogen wird? Welche Rolle spielt denn der in deinem Leben? Welche Stelle hat er denn in deinem Leben? Hat er in deinem Leben die erste Stelle? Das ist ja die einzige Stelle, die er haben will. Und er ist nicht bereit, die zweite oder irgendeine andere Stelle einzunehmen. Entweder hat Jesus die erste Stelle in deinem Leben oder gar keine. Und heute bewirbt er sich heute bei dir um die erste Stelle in deinem Leben. Er wirbt um deine Liebe. Hast du mich lieb? Und so lockt er dich aus der Tiefe deiner Schuld. Der kommt nicht mit harter Faust, der haut nicht in dein Leben rein, obwohl er dazu das Recht und auch die Macht hätte. Aber es geht ja Jesus nicht um sein Recht, es geht ihm um deine Rettung. Und deshalb kommt er und deckt deine Sünde auf, indem er um deine Liebe bittet. Hast du mich lieb? Der Petrus, der antwortet auf diese Frage jedes Mal, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Wenn es bei dir auch so ist, ja, dann sag es ihm doch mal. Jesus lieben heißt, dass du seinen Willen tust, dass du ihm gehorchst, dass du ihm nachfolgst. Und deshalb heißt das letzte Wort, was Jesus hier zu dem Petrus in dieser Geschichte sagt, folge mir nach. Das ist buchstäblich das letzte Wort, was er hier zu Jesus, zum Petrus spricht. Folge mir nach. Aber bevor er das sagt, sagt er zum Petrus noch was anderes. Ich sage dir, als du jünger warst, da machtest du, was du wolltest und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, wo du nicht hin willst. Das sagte Jesus aber, um zu zeigen, mit welchem Tode Petrus Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Wir verstehen ja heute unter Preisen, unter Lobpreis meistens was ganz anderes. Es gibt Lobpreisgesänge, es gibt Lobpreisgesangsgruppen, es gibt Lobpreisgottesdienste, wo die Menschen meistens mit ausgestreckten Armen Gott preisen, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Jedenfalls solange nicht durch diese Art von Lobpreis überspielt und vergessen wird, dass es in der Bibel noch eine ganz andere Art von Lobpreis gibt. Nämlich die, von der Jesus hier redet. Nämlich, dass einer ins Leiden geführt wird, dorthin geführt wird, wo er nicht hin will. Ins Martyrium, in den Märtyrertod. Das ist jedenfalls der Lobpreisgottesdienst, zu dem der Petrus hier berufen wird. Mit diesen abschließenden Worten, komm und folge mir nach. Und so hat es Jesus ja auch schon ein paar Kapitel vorher im Johannesevangelium gesagt, was wirklich Verherrlichung Gottes ist. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jünger von Jesus sein, andere zu Jesus rufen, ihm nachfolgen. Das ist die Hauptsache. Und deshalb auch das letzte Wort, was Jesus hier zu Petrus sagt. Folge mir nach. Das ist buchstäblich das erste und das letzte Wort, was Jesus zu Petrus spricht. Das er auch zu seinen Jüngern gesagt hat. Und das er hier im Johannesevangelium zu seinen Jüngern sagt. Vor allen Predigten, die Jesus gehalten hat. Vor allen Wundern, die er getan hat. Vor allen Erlebnissen, die er geteilt hat. Da steht als erstes die Aufforderung, folge mir nach. Und nach allen Pleiten. und nach allem schuldig werden und nach allem Versagen und nach allen Sündenbekenntnissen und nach aller Sündenvergebung. Da steht als letztes die Aufforderung, folge mir nach. Mit diesem Wort fängt Jesus an und mit diesem Wort hört Jesus auf. Ihr wisst ja, das erste und das letzte Wort, die sind immer von einem ganz besonderen Gewicht. Und Jesus meint, es ist das Wichtigste für dich, dass du mir nachfolgst. Bedenk doch bitte mal, dass er dich heute, egal in welcher Situation du lebst, dass er dich ruft. Er liebt dich, obwohl er dein Versagen kennt. Der weiß, wie du bisher versagt hast. Der weiß, dass du in Zukunft wieder versagen wirst. Und der liebt dich trotzdem. Vergiss das nicht. Der liebt dich trotzdem. Wir reden jetzt mit Jesus. Wird Otto mit uns tun.
Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses große Liebesangebot gemacht hast, dass du gesagt hast, ich liebe euch. Und dass du das ernst gemeint hast, hast du darin bewiesen, dass du für uns, für unseren Mist, für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Verfehlungen dein Leben an den Nagel gehangen hast. Dass du Schmerzen gelitten hast und dass du gestorben bist am Kreuz. Und du möchtest, dass wir dir auch die Antwort geben, dass wir dich auch lieb haben. Du hast die Sehnsucht, dass wir zu dir kommen und dass wir auf deine Liebe hin Antwort geben. Weil du genau weißt, wenn wir dieser Liebe keine Antwort geben, dann ist unser Ende in der Hölle. Ich danke dir nochmal dafür, dass du die Sehnsucht hast, dass wir zu dir kommen und dir die Antwort geben und dir sagen, ich liebe dich. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.